In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hören Sie heute den Essay Ernst Jünger, Der Waldgang, heute. Autor ist der deutsch-iranische Publizist Parviz Amoghli. Er geht in seinem Vortrag der Frage nach, ob die Erkenntnisse Ernst Jüngers aus den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg geeignet sind, die Verhältnisse unserer Gegenwart zu analysieren und zu verstehen.
Als Der Waldgang von Ernst Jünger 1951 erschien, waren die Spuren nationalsozialistischer Gewaltherrschaft und Vernichtungspolitik noch allgegenwärtig. 6 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lagen Europa und Deutschland danieder, war der Kontinent geteilt, die Völker ausgeblutet, zerrissen, vertrieben, wenn nicht gar vernichtet. Städte und Gesellschaften waren zerstört, Familien ausgelöscht, Heimaten verloren und immer noch liegt der Dunst der Schinderhütten in der Luft. 75 Jahre sind seither vergangen. Das ist eine lange Zeit, in der sich das Antlitz der Welt von Grund auf verändert hat. Während Jünger das Menschengeschlecht Anfang der 1950er Jahre an einem Nullpunkt sah, an dem das Alte verloren war und das Neue dräute, befinden wir uns heute in einem Hochgeschwindigkeitszug des zivilisatorischen Prozesses. Die Tiefe und Tragweite der damit einhergehenden Umwälzungen können wir derzeit bestenfalls erahnen. Bereits heute haben sich die Verhältnisse umgekehrt. Die Fiction ist nur mehr flatterndes Anhängsel am Ende einer rasenden Science. Schon hat sich neben der einen, analogen, eine zweite virtuelle Realität fest etabliert, in der außerdem nicht länger der Mensch das intellektuelle Maß aller Dinge darstellt, sondern eine oder mehrere künstliche Intelligenzen. Angesichts dessen stellt sich die Frage, was ein Buch zum Verständnis der Jetztzeit beitragen kann, das vor einem Rentenalter geschrieben, die Erfahrungen aus den davorliegenden 2 Jahrzehnten Krieg und Gewaltherrschaft reflektiert, sowie die damalige politische und zivilisatorische Entwicklung analysiert. Gewiss, mag man denken, der Text ist in vielfacher Hinsicht überaus interessant. Da wäre der literaturhistorische Aspekt, demnach Jünger mit dem Waldgänger die dritte wichtige Gestalt der Moderne in die Literatur einführt. Dieser ergänzt den Opfergang des unbekannten Soldaten und das Weltherrschaftsstreben des Arbeiters nun um die Erlangung und Verteidigung seiner individuellen Freiheit. Außerdem lässt sich am Waldgang der tiefe Bewusstseinswandel ersehen, den Jünger seit seinem Text die totale Mobilmachung von 1930 durchlaufen hat. In den 2 Dekaden, die zwischen den beiden Essays liegen, hat er das Nichts geschaut. Er hat erfahren müssen, was es in der Praxis bedeutet, wenn er von der absoluten Erfassung der potenziellen Energie schreibt, die die kriegführenden Industriestaaten in vulkanische Schmiedewerkstätten verwandelt. Und schließlich kann die Schrift noch als mentalitätsgeschichtlich wertvolles Dokument gelesen werden, da Jünger mit seinen Gedanken nicht alleine war. Skepsis und Fundamentalopposition gegenüber den Mächten und Mächtigen waren weit verbreitete Haltungen unter den Intellektuellen der frühen 1950er Jahre. Jüngers Waldgang erweitert das Spektrum an diesbezüglichen Ansichten um die Überlegung eines profunden Kenners der inneren Emigration. Doch der Gang in den Wald ist mehr als nur eine literaturhistorische, biografische oder mentalitätsgeschichtliche Fundgrube. Stattdessen ist die Betrachtung der herrschenden Gegenwart aus dem Blickwinkel des Waldgängers von höchster aktueller Relevanz und Brisanz. Dabei treten Machtstrukturen und ebensolche Mechanismen zutage, die jeder nihilistischen Herrschaft eigen sind, ganz gleich, wann und in welcher Kostümierung diese daherkommt. So gesehen kann Jüngers Essay als eine Art Gradmesser oder besser Seismograph fungieren, der anzeigt, welche Punkte die nihilistische Bewegung inzwischen erreicht hat und daraus folgernd, in welchem Ausmaß die Freiheit des Einzelnen, egal ob von innen oder außen, bedroht ist. Dem aber nicht genug. Mit dem Konzept der totalen Verweigerung bietet die Schrift dem Einzelnen darüber hinaus ein Konzept an, wie er den Gefahren entkommen und gleichzeitig widerstehen kann. Um zu verstehen, was mit dem einen wie dem anderen gemeint ist, wollen wir zunächst die derzeitige Situation einer Analyse anhand der Kriterien eines Waldgängers unterziehen. Damit ist insbesondere die gesellschaftliche Entwicklung jenseits der Linie bzw. des Nullmeridians gemeint. Hier liegt für Jünger die Grenze zwischen der noch halbwegs intakten, sinnhaften Welt und der totalen Leere, in der alle Werte, Ordnungen und Bindungen aufgelöst sind. Als der Waldgang entstand, wusste sich Jünger nicht zu entscheiden, ob das Menschengeschlecht gerade im Begriff war, die Grenze zum Nihilismus zu passieren, oder ob es sich lediglich in der Nähe des Nullmeridians befand. Legen wir aber die von Jünger herausgearbeiteten Merkmale und Symptome nihilistischer Herrschaft an die Jetztzeit an, wird klar, dass derlei Haarspalterei heutzutage fehl am Platze ist. In der Berliner Republik ist die Linie bereits weit überschritten. Anschließend werden wir uns mit der Frage beschäftigen, inwieweit der im Waldgang beschriebene Leviathan als macht- und gesellschaftspolitischer Ausdruck des Nihilismus seine Entsprechung im Heute findet. Naturgemäß macht Jünger diesen noch in der Gestalt eines allmächtigen Staates bzw. einer ebensolchen Partei aus. Das hat sich zwischenzeitlich geändert. Aktuell ist es eher ein leviathanisches Gewölk, das sich anschickt, der Leere das Feld zu bereiten. Es wird weniger durch eine gemeinsame Ideologie und noch weniger durch eine einzelne Institution oder Instanz zusammengehalten oder gesteuert. Vielmehr handelt es sich um eine diffuse, verschwommene Erscheinung, lediglich einig in dem Willen und Wunsch nach Auflösung und Entgrenzung des Bestehenden. Im dritten und letzten Teil befassen wir uns dann näher mit dem Gang in den Wald. Und zwar in seiner Eigenschaft als Anleitung, wie man trotz all der Bedrohungen der totalitären Gefahr entkommen und im selben Moment wirkungsvoll aus dem Wald heraus dagegen opponieren kann. Möglich wird das durch die totale Verweigerung des Waldgängers. Er wendet sich radikal vom Zug der Zeit ab und strebt stattdessen immer weiter zurück in Richtung Ursprung. Und genau hierin liegt das Widerständige des Waldgängers. Der freie Einzelne macht nicht mit, er entzieht sich konsequent der Vereinnahmung durch Systeme, die es auf Vereinheitlichung, Standardisierung und seit Neuestem auch auf Mobilisierung angelegt haben. Dafür nimmt er nichts weniger als das Martyrium und den Untergang in Kauf. Und dies mit einer, wie Jünger schreibt, Heiterkeit, wie sie der Abglanz der Freiheit ist. Er kann das, weil er beim Gang in den Wald den Tod überwunden hat und deshalb über die bloße physische Existenz hinauswirkt. Beginnen wir mit der aktuellen Situation, betrachtet aus dem Blickwinkel des Waldgängers. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, eine Vorarbeit Jüngers heranzuziehen, in der er sich intensiv mit dem Nihilismus und dessen Erscheinungsformen beschäftigt. Es handelt sich um den nur ein Jahr vor dem Waldgang verfassten Essay über die Linie. Darin entwickelt er Bilder sowie Begriffe und damit zusammenhängende Gedankengebäude, die im Waldgang von zentraler Bedeutung sind. Bedauerlicherweise gehört eine genaue Bestimmung des Begriffes Nihilismus nicht dazu. Allerdings führt Jünger einen guten Grund dafür an, nämlich die Schwierigkeit, den Nihilismus zu definieren, liegt darin, dass der Geist vom Nichts unmöglich eine Vorstellung gewinnen kann. Man macht sich vom Nichts weder Bild noch Begriff. Es verhält sich ähnlich wie mit dem Tod. Den kann man auch nicht erfahren, das Sterben hingegen schon. Dessen ungeachtet erahnt Jünger im Streben nach dem Nichts ein, wie er schreibt, großes Schicksal, eine Grundmacht, deren Einfluss sich niemand entziehen kann. Umso weniger, je unmöglicher die Berührung mit dem Absoluten geworden ist. Es gibt hier keine Heiligen. Es gibt auch das vollkommene Kunstwerk nicht. Desgleichen findet sich, obwohl an Plänen nicht Mangel herrscht, kein höchstes Ordnungsdenken. Der Nihilismus ist somit Ausdruck der Entwertung der höchsten Werte, wie Jünger in der Linie konstatiert. Was die Berliner Republik anbetrifft, so ergibt diese Feststellung ein eindeutiges Bild. Entsprechend der herrschenden Lehre haben in der Mitte der 2020er Jahre das Absolute und die damit einhergehenden überzeitlichen Werte keine Bedeutung mehr. Daran ändern auch die notorischen Aufrufe zur Suche nach den ethischen Grundlagen der Gesellschaft nichts. Sie zielen nicht auf die tatsächliche Wiederentdeckung eines universellen, mithin heiligen Wertefundaments. Stattdessen geht es um einen Katalog gefühliger Verhaltensvorschriften. Es ist der Triumph der flachen Augenblicksemotion über das tiefwurzelnde Prinzip. In dem sich dadurch auftunenden Vakuum machen sich als weiteres Indiz nihilistischer Herrschaft Ersatzreligionen aller Art breit. Es ist eine Zeit der Apostel ohne Aufträge. Endlich lassen sich auch die politischen Parteien die Apotheose zuteil werden und göttlich wird, was ihren Doktrinen und ihren wechselnden Zielen dient, erklärt Jünger in Über die Linie und beschreibt damit die Situation nicht nur, aber besonders in Deutschland Mitte der 2020er Jahre. Längst schon sind hierzulande weltliche Erlösungsglauben zur ideologischen Grundlage des politischen Systems geworden. Vom Glauben an den menschengemachten Klimawandel, über den an die eine Welt, bis hin zu dem an die Existenz dutzender verschiedener Geschlechter. Sie alle verbindet die Überzeugung jeder modernen totalitären Ideologie, nämlich das von Menschenhand geschaffene, diesseitige Paradies sei machbar. Diesmal im Zeichen des Regenbogens. Doch das ist nur die bunte Kostümierung. Der darunter steckende nihilistische Kern zeigt sich unterdessen immer deutlicher. Exemplarisch dafür stehen einerseits die Angriffe bunter Aktivisten auf Denkmäler, Statuen sowie Meisterwerke der Kunstgeschichte. Andererseits sind es die Sprengung der Kühltürme des Kernkraftwerkes Grundremmingen und die sich häufenden Anschläge auf die Energieversorgung nicht nur in Berlin, die den destruktiven Nukleus der Regenbogenideologie veranschaulichen. Über die Attacken auf die historisch-kulturelle sowie auch technologische Substanz hinaus ist außerdem noch ein Prozess im Gange, der auf den Geist abzielt und Nietzsches Umwertung aller Werte in die Praxis übersetzt. Was vor einigen Jahren noch abstrakt daherkam, eskaliert inzwischen zu ritueller Auslöschung. Die Beispiele dafür sind vielfältig. Von der Abtreibung als Menschenrecht über die Aufhebung der Geschlechter und die systematische Zerstörung der Familie bis hin zur Umdeutung der eigenen Tradition und Überlieferung in eine Schuld- und Strafakte. Dass die Vertreter des Nichts ihr Zerstörungswerk verlässlich als modern und der Zukunft zugewandt verbrämen, passt im Übrigen ebenfalls gut ins Bild einer nihilistischen Herrschaft. Für sie ist die Bewegung, der stete Fortschritt, dieses unablässige Voran und Vorwärts in die neue Zeit von zentraler Bedeutung. In diesem niederen Dynamismus bröckeln die alten Traditionen ab. Werte und Identitäten nehmen zuerst Stromlinienform an und lösen sich schließlich auf, wie das, laut Jünger, notwendig der Bewegung zum Nullpunkt hin entspricht. Um dies zu verdeutlichen, bemüht er gerne das Bild der Titanic und deren Fahrt in den Untergang. Rund 40 Jahre nach der verhängnisvollen Nacht im Nordatlantik war das fraglos eine passende Assoziation. Heute jedoch genügt es nicht mehr. Einmal, weil ein Dampfschiff mit Rundumblick der aktuellen Dynamik nicht gerecht wird. Der Titanic blieb immerhin noch die Gelegenheit zur Reaktion. Der Kapitän hatte einen, wenn auch viel zu geringen, Handlungsspielraum. Das hat sich radikal geändert. Zu rasant stürmt die digitale Revolution voran, zu ausgeprägt ist der Tunnelblick, als dass eine Möglichkeit bestünde, eine existenzielle Gefahr am Wegesrand rechtzeitig auszumachen. Außerdem braucht es für den Untergang der Titanic der Mithilfe eines Eisbergs, durch den jene Jungfernfahrt ja erst zum gleichermaßen dramatischen wie allegorischen Ereignis wird. Die Katastrophe kam von außen, sie wurde nicht von einem systemimmanenten Fehler verursacht. Die Titanic implodierte nicht. Bei der Berliner Republik kann man sich da nicht so sicher sein. Dies beides zusammengenommen, eignet sich eine fast vergessene Tragödie wie der ICE-Unfall von Eschede im Juni 1998 weitaus besser, die gegenwärtige gesellschaftliche und politische Entwicklung ins Nichts zu veranschaulichen. Mit einem aufgrund von Materialermüdung gebrochenen Radreifen nahm das Unglück damals seinen Lauf. Es dauerte dann noch 2 Minuten oder 5 Kilometer bis zur Entgleisung. Dazwischen raste der Zug scheinbar problemlos dahin, ohne dass der Lokführer, das Personal oder die Fahrgäste etwas von den fatalen Umständen mitbekamen. Doch ganz gleich, welches Gefährt man bevorzugt, Es ändert nichts an dem, was die Titanic und der ICE 884 Wilhelm Konrad Röntgen symbolisieren. Die unaufhaltsame Bewegung des zivilisatorischen Prozesses in Richtung Katastrophe. An dieser Stelle kommt die Krise ins Spiel. Sie ist eng mit der Vorwärtsbewegung verbunden. Wie in jedem maschinenweltlichen Totalitarismus üblich, verleiht die eine der anderen die notwendige Dynamik. Oder wie Jünger schreibt, Krisen unterbrechen kaum die Bahn, kürzen sie eher ab. So auch in der Berliner Republik. Seit 2007, 2008, seit Beginn der Euro- und Finanzkrise, reiht sich ein Notstand an den anderen. Das ist kein Zufall, sondern Methode. Die Krise fungiert hier als Katalysator, der politische Entscheidungsprozesse aus der lästigen Bindung an parlamentarische Zeitmaße und rechtliche Bedenken löst. Was im Normalzustand auf zähen Widerstand stieße, wird unter dem Diktat der Alternativlosigkeit im Eiltempo durchgesetzt. Von der Euro-Rettung über den Atomausstieg und die Grenzöffnung für jedermann bis hin zur Einschränkung der Bürgerrechte wegen eines Virus und der Deindustrialisierung. In der Folge ist der Ausnahmezustand zur dauerhaften Regierungsform geworden, in der die Krise nicht mehr überwunden, sondern bewirtschaftet wird. Ziel ist, die Transformation und damit die Zerstörung des Alten im Namen des Neuen voranzutreiben. Damit diese Bewirtschaftung des Ausnahmezustands reibungslos funktioniert, bedarf es allerdings noch einer weiteren Zutat: der Instrumentalisierung der Angst, genauer gesagt der Todesangst. Denn, wie Jünger im Waldgang schreibt, jegliche Furcht, wie abgeleitet sie auch erscheine, ist im Kern Todesfurcht. Sie ist die wirkmächtigste aller Ängste. Wer sie zu bedienen bzw. aufrechtzuerhalten weiß, der bestimmt Richtung und Geschwindigkeit des zivilisatorischen Prozesses. Die Angst und ihre kleine Tochter, die Panik, machen aus Menschen formbare Massen, die sich nur zu gerne hinter demjenigen scharen, der ihnen Führung in der Krise verspricht. Das ist der Hintergrund, weshalb, wie Jünger feststellt, ununterbrochen Furcht verbreitet werden muss. Die Machthaber leben immer in der entsetzlichen Vorstellung, dass nicht nur der Einzelne, sondern viele aus der Furcht heraustreten könnten. Dort schlummert die größte Gefahr, dass der Mensch furchtlos wird. Deshalb gehört die insinuierte Katastrophe im Gegensatz zur tabuisierten, tatsächlich anstehenden zum Standardrepertoire einer jeden Totalvereinnahmung, egal ob vor einem Rentenalter oder heute. Am besten als politisch passgenaues, nihilistisches Gerücht, denn Gerüchte sind wertvoller als Tatsachen, das Unbestimmte wirkt bedrohlicher. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Im Hochgeschwindigkeitszug der Zeit eignet sich quasi alles zur existenziellen Bedrohung. Dementsprechend vielfältig das Panorama der Ängste. Bis ins Unüberschaubare zersplittert sind sie alle gleich und unterschiedslos gefährlich. Immer geht's ums Ganze, der Untergang ist stets nicht weit. Egal ob Klimawandel oder Bienensterben, ob Kernkraft oder Feinstaub, ob Hassrede oder angebliche Fake News. Die Liste ließe sich endlos fortführen und würde doch nur zeigen, wie sehr der heutige Mensch von Furchtauslösern umstellt ist. Nach Jünger findet die Panik in dieser Situation keinen Widerstand mehr vor. Vielmehr breitet sie sich wie ein Wirbel aus. Zuletzt umgibt ihn der Terror wie ein Element. In dieser Lage zermürbt das nihilistische Gerücht, bereitet ihn zum Untergange vor. Und minütlich kommt ein neues hinzu, profilgenau, per Live-Ticker ins Bewusstsein gehackt. Überhaupt die digitale Revolution. Sie erweist sich gleich in mehrfacher Hinsicht als überaus nützlich für die Machenschaften des Nihilismus. Der technologische Fortschritt vollendet das, was Jünger wie folgt beschreibt. Die ausweglose Umstellung des Menschen ist seit langem vorbereitet, und zwar durch Theorien, die eine logische und lückenlose Welterklärung anstreben und mit der technischen Entwicklung Hand in Hand gehen. Auf heute übertragen bedeutet dies, die Methoden, mit denen der Einzelne von der Wiege bis zur Bahre observiert, ausgerichtet und im Sinne der herrschenden Ideologie gelenkt werden kann, werden immer ausgefeilter und vor allem alltäglicher. Im Vergleich zu dem, was heute möglich ist, wirkt das, was Jünger an Meinungssteuerungen erlebt hat, keineswegs total. Die Propaganda wie auch die Überwachung war nicht allumfassend. Es blieben Frei- und Rückzugsräume, das Zuhause, Kirchen, Bibliotheken oder auch der Spaziergang im Wald. Heute ist das anders. Die reine Lehre ist allgegenwärtig. Per Stand- und Glasfaserleitung dringt sie bis in das Privateste vor. Währenddessen schöpfen Smart-Home-Systeme Daten ab, erstellen Mobiltelefone Bewegungsprofile von ihren Besitzern und hören diese gleichzeitig ab. Und künstliche Intelligenzen überwachen die Meinungsäußerungen von Nutzern sozialer Medien. Wichtiger aber noch als die Erziehungs- und Überwachungspotenziale der neuen Technologien ist der dem Internet innewohnende Drang zur globalen Vereinheitlichung. Gegen die schillernde Grenzenlosigkeit der virtuellen Welt wirken die alten Kulturtechniken, Prinzipien, Grundsätze und Gewissheiten nur mehr kleinlich und provinziell. Stattdessen greift die digitale Vermassung um sich und bereitet der politisch gewollten Einebnung das Feld. Das Individuum hat dabei das Nachsehen. Der Einzelne wird immer weiter marginalisiert, katalogisiert, nach Vorlieben, Relevanz und Zielgruppe kategorisiert und mit einer Nummer versehen. Das Sein der zeitgenössischen Kreatur löst sich mehr und mehr in Zahlenkolonnen und Algorithmen auf. Das Ergebnis ist für jeden sichtbar, der es sehen will. Jünger beschreibt es folgendermaßen: höchst sparsame, graue oder auch ausgebrannte Landschaften. Zwar sind die Eliten der Berliner Republik bemüht, die von ihnen hinterlassene Ödnis in den Farben des Regenbogens zu tapezieren und mit der Behauptung von Vielfalt zu überschreiben. Doch das ist bloße Täuschung. Gleichheit, und darauf zielt der Nihilismus zuallererst ab, bedeutet ja gerade nicht Vielfalt, sondern termitenhafte Eintönigkeit. Entsprechend schwindet in der Berliner Republik, egal ob in der Kunst, der Politik, den Medien, der Theologie, Philosophie oder dem Denken allgemein, die Fantasie. An ihre Stelle ist die Kreativität getreten, also jenes biedere Vorstellungsvermögen, das sich bestenfalls bis an die Grenzen des Diskursgeheges herantraut, niemals aber darüber hinaus. Mit Fantasie hat das wenig zu tun, mit Vielfalt noch weniger. Diversität meint in der digitalisierten Maschinenwelt nur das äußere Automatendesign, nicht die einheitliche Mensch-Maschine darunter. Aber es ist längst nicht mehr nur der Nihilismus, der im Inneren die Freiheit des Einzelnen bedroht. Seit 4 Jahren tobt der voll ausgebrochene Krieg in der Ukraine, mit der Folge, dass sich Deutschland aktuell weder im Krieg noch im Frieden befindet, wie Bundeskanzler Friedrich Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius gleichermaßen feststellten. Beide bezogen sich damit auf den Ukraine-Krieg im Allgemeinen und das Verhältnis zu Russland im Besonderen. Inzwischen aber hat es die Gewaltexplosion im Nahen Osten gegeben, wodurch sich die Kriegsgefahr für Deutschland und Europa noch einmal drastisch verschärft hat. Aber noch ist es nicht soweit. Noch befindet sich das Land in einer Grauzone zwischen Krieg und Frieden. Doch auch hier ist er bereits deutlich zu spüren, der Sog des Krieges. Dabei haben wir es, wie Jünger schreibt, mit dem großen Veränderer zu tun, der die Formen umschmiedet. Und schon beginnen sich die Formen, also die Gesellschaft und deren Werte, zu verändern. Postheroische Prinzipien und bunte Dogmen, die seit ungefähr einer Generation als unverrückbar galten, erodieren mit einem Male. Stattdessen rücken Themen und Fragen, die zuvor als bellizistisch und nationalistisch an den Rand gedrängt wurden, ins Zentrum der Debatte. Vom Postheroismus zur Kriegstüchtigkeit und das in wenigen Monaten. Im Innern verändert sich damit auch die Art der Vereinnahmung des Einzelnen. Der Automatismus verlangt nicht mehr nur alleine Konformität, sondern Mobilisierung. Der Einzelne wird nicht mehr nur moralisch beansprucht, sondern strategisch. Damit ist die Vereinnahmung nicht länger diffus, sondern zielgerichtet. Nicht kulturell, sondern politisch. Nicht atmosphärisch, sondern existenziell. Hinzu kommt: die Möglichkeit eines Krieges bedroht ganz konkret die physische Existenz des freien Einzelnen. Mehr noch droht die Zerstörung all dessen, was diesem als heilig gilt: das Heim, die Familie, die Gräber der Ahnen. Der Einzelne ist damit einer Zweifachbedrohung ausgesetzt. Hier der Nihilismus als innerer Feind, der Traditionen vernichtet, Werte um- und entwertet sowie Substanz auflöst. Dort der äußere Feind, der die Stätten der Überlieferung bedroht. Wie der Waldgänger auf diese Bedrohungslage reagiert, hören wir später. Vorher wollen wir noch einen Blick auf das werfen, was Jünger als Leviathan bezeichnet. Im Waldgang stellt er fest, dass die historische Welt, in der wir uns befinden, einem schnell sich bewegenden Gefährt gleicht, das bald Komfort, bald Schreckenszüge zeigt. Bald Titanic und bald Leviathan. Für Jünger sind also der Leviathan und dessen Vereinnahmungsbestrebungen Ausdruck der kollektivistischen Tendenz eines voraneilenden zivilisatorischen Prozesses. Und dieser zeigt sich eben nicht nur in Massendiktaturen wie jener, der er gerade entkommen war, Millionen andere, darunter sein Sohn, aber zum Opfer gefallen waren, sondern auch in einer parlamentarischen Demokratie, die in ihrem Drang zum Plebiszitären nur allzu bald ins Tyrannische umschlägt. Das beginnt mit Jüngers Beschreibung von Zuständen und Verhältnissen, wie sie in der Berliner Regenbogenrepublik nur allzu bekannt sein dürften. So, wenn es um die Macht geht, die sich nicht an die Spielregeln zu halten gedenkt. Es ist dieselbe Macht, die Eide abfordert, während sie selbst von Eidbrüchen lebt. Oder um Taburäume der plebiszitären Demokratie, über die es nur eine amtliche Meinung gibt, aber zahllose Geflüsterte. Oder hinsichtlich der Verbindung von so geringer Höhe und ungeheurer funktionaler Macht. Das sind die Männer, vor denen Millionen zittern, vor deren Entschlüssen Millionen abhängig sind. Allerdings wird Mitte der 2020er Jahre der Leviathan nicht mehr durch eine einzelne Macht in Gestalt einer allmächtigen Partei oder eines eben solchen Staatsgebildes repräsentiert. Er ist weniger ein straff geführter, monolithischer Block als vielmehr ein loses Gewölk ohne Machtzentrum, in dem die verschiedensten Fraktionen zusammenfinden. Das Spektrum reicht vom militanten Antikapitalisten bis zum Finanzmarktakteur, vom Gewerkschafter bis zum Arbeitgeber, vom Bundespräsidenten bis zum selbsternannten Staatsfeind, vom Bischof über den Künstler bis hin zur polyamor lebenden Regenbogen-Community. Es gehören jene völkisch Gesonnenen dazu, denen es ganz grundsätzlich um die Befreiung der Menschheit von ihrem schlimmsten Übel geht, dem weißen Mann. Hashtag Kill All White Men. Außerdem sind da noch die Apologeten der Maschine Mensch, die unter dem romantischen Glauben von der völligen Gleichheit aller Menschen weltweit die Standardisierung des Homo sapiens betreiben. Zu diesen gesellen sich schließlich jene selbsternannten Weltbürger, die jede nationale oder kulturelle Eigenart als ein Hindernis für den Weltfrieden betrachten. Sie alle sind die moralischen Quartiermacher des Leviathans, die mit dem Gestus der Menschlichkeit die totale Aufgabe des Einzelnen fordern. Als solche wähnen sie sich an der Spitze des zivilisatorischen Prozesses. Als Avantgarde des bunten Weltgeistes holen sie demnach nur das nach, was technologisch schon längst Wirklichkeit geworden ist, die eine Welt. Grenzen, staatliche wie auch individuelle, sind hierin nur Ausdruck asozialer Egoismen, die im neuen Zeitalter keinen Platz mehr haben. Wer dennoch darauf besteht, ist von schwachem Geist und/oder leidet unter krankhaften psychischen Störungen, die ausgetrieben und nicht diskutiert gehören. Im Namen eines allumfassenden Humanismus, der auf den Einzelnen keine Rücksicht nehmen kann, bricht das leviathanische Gewölk dem vermeintlich Guten die Bahn. Da aber derjenige, der das Böse bekämpft, irgendwann selbst böse wird, haben sich die aktuellen Machthaber zwischenzeitlich auf die ausgetretenen Pfade nach Köppels Bleek begeben. Wie besorgniserregend weit sie bereits vorangekommen sind, offenbart Jüngers Gang in den Wald. Es fängt damit an, dass, wie Jünger schreibt, ununterbrochen fragenstellende Mächte an uns herantreten. Und diese Mächte sind nicht nur von idealer Wissbegier erfüllt. Sie legen nicht auf unsere Lösung, sie legen auf unsere Antwort Wert. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wie wichtig, zeigt eine Gegenwart, in der unablässig mittels Umfragen Meinungen, Vorstellungen und Wünsche sondiert werden. Dabei geht es allerdings weniger um Erkenntnisgewinn oder gar um alternative Ansätze zur Problemlösung. Vielmehr versorgt die Demoskopie die Machenschaften der tonangebenden Eliten verlässlich mit herbeigefragter Legitimation. In der Berliner Republik hat sich das Wesen der Frage von einem Instrument zur Schließung von Wissens- und Verständnislücken zu einem der Fahndung entwickelt. Bist du dafür oder dagegen? Im Kern geht es immer um ein Bekenntnis im Sinne der Mächtigen. Daran, und das betrifft mittlerweile auch das Schweigen als eine Antwort, entscheidet sich, wer dazugehört und wer nicht. Wird das Bekenntnis nicht oder in nicht ausreichender Zahl abgelegt, werden umgehend Umfragen abgebrochen, Kommentarspalten abgeschaltet, Threads gelöscht und nonkonforme Antwortgeber an den Pranger gestellt. Schließlich liegt, laut Jünger, die Kunst der Führung nicht nur darin, die Frage richtig zu stellen, sondern zugleich in der Regie, die monopolistisch ist. Sie hat den Vorgang als überwältigenden Chorus darzustellen, der Schrecken und Bewunderung erregt. Wobei dieser Chorus niemals 100% umfassen darf. Wo es nur Gerechte gibt, hört die Bewegung auf. Das gilt umso mehr für die Berliner Republik. Als Projekt einer Bewegung, die auf dem Weg in die Auflösung den Staat als vorübergehendes Gefährt benutzt, kennt sie nur eine Losung. Vorwärts, vorwärts. Davon hängt ihre Existenz ab. Also darf es keinen Stillstand geben. Weshalb auch der Nachweis wichtig ist, dass die Freiheit, Nein zu sagen, nicht ausgestorben ist. Die Neinsager unterhalten genauso wie die Krise die ununterbrochene Bewegung, auf welche Diktaturen angewiesen sind. Ohne sie geht es nicht. Diktaturen können von der reinen Zustimmung nicht leben, heißt es diesbezüglich im Waldgang. Was genau damit gemeint ist, ist wiederum in der Berliner Republik zu besichtigen. Hier kann die Bewirtschaftung der Kritik auf eine mehr als 10-jährige Geschichte zurückblicken. Spätestens seit der Öffnung der deutschen Grenzen für jedermann unterliegt der Widerspruch einer doppelten Strategie. Einerseits erleben wir eine immer weiter eskalierende Cancel Culture, die darauf abzielt, Fundamentalkritik im Keim zu ersticken und Abweichler durch soziale Exkommunikation mundtot zu machen. Andererseits wird der Widerspruch dort, wo er noch sichtbar bleibt, instrumentalisiert, um die Dynamik der Transformation zu legitimieren. Inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Einwand findet allerdings nicht statt. Vielmehr dient der Neinsager als notwendiger Reibungswiderstand, an dem sich die vermeintliche moralische Überlegenheit des leviathanischen Gewölks erst entzünden kann. Er ist der Amboss, auf dem die Hammerschläge der neuen Gesetze und Verordnungen niedergehen, um das Eisen der Gesellschaft in die gewünschte Form zu schmieden. Dabei ist es das natürliche Bestreben der Machthaber, den legalen Widerstand und selbst die Nichtannahme ihrer Ansprüche als verbrecherisch darzustellen. Dazu gehört auch, dass sie in ihrer Rangordnung den gemeinen Verbrecher höher stellen als jenen, der ihren Absichten widerspricht. Islam- und Corona-Maßnahmenkritiker, Befürworter gesicherter Landesgrenzen oder auch Lebensschützer wissen, was Jünger damit meinte. Sie sind Paria, sozial Geächtete, Demokratie- und Menschenfeinde und werden wegen Meinungsäußerungen oder auch satirischer Kritik mit Hausdurchsuchungen und Strafverfahren überzogen. Anders als Gewalttäter oder Vergewaltiger können sie mit keiner Gnade des Staates in Form einer Bewährung rechnen. Prominentestes Beispiel dafür ist der Gründer der Querdenken-Initiative Michael Ballweg. Er saß knapp 9 Monate in Untersuchungshaft, offiziell wegen angeblichen gewerbsmäßigen Betruges, in Wirklichkeit aufgrund seiner Fundamentalkritik an der Maßnahmenpolitik der Bundesregierung während der Corona-Zeit. Apropos Corona. In jenen Jahren erreichte die nihilistische Herrschaft eine neue Qualität. Was vorher nur eine Ahnung war, wurde Gewissheit. Die Machthaber bedienten sich offener denn je jener Untergattung der Technik, nämlich der Propaganda, durch die die Institutionen sich in Waffen des Bürgerkrieges umwandeln. Von Amts wegen wurden Kinder und Jugendliche zu Mördern ihrer Großeltern erklärt, wurden Impfgegner aus der Gesellschaft verstoßen, sowie Maßnahmenkritiker als Demokratiefeinde denunziert. Die damals von oben etablierte Feindrhetorik hat ihre Fortsetzung inzwischen im Umgang mit Andersdenkenden hinsichtlich des Ukraine-Krieges und der Eskalation im Nahen und Mittleren Osten gefunden. Nur die Herabwürdigungsvokabeln haben sich geändert. Der Covid-Leugner oder Covid-Idiot heißt heute Putin-Versteher oder Muller-Freund. Das Ziel dahinter ist dasselbe: Mundtotmachung. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. So bilden Erzieher und Lehrer seit jeher Stützen einer jeden totalen Herrschaft, den Nachwuchs ganztägig in Kitas und Schulen für ein Leben als Verfügungsmasse im Dienste des Nichts aus. Dazu sollen Identitäten in Frage gestellt und gebrochen, sollen individuelle Persönlichkeiten zu bewusstlosen Schwarmmitgliedern entgrenzt werden. Ist das erreicht, folgt die Implementierung von ideologisch bereinigtem Funktionswissen. Anderes ist nicht von Belang. Die Pulverisierungen setzen, wie es im Waldgang heißt, weder Bildung noch Charakter voraus, die beide den Automatismus eher schädigen. Wo daher in der Werkstättenlandschaft auf die Macht geboten wird, erhält derjenige den Zuschlag, in dem sich das Bedeutungslose durch starken Willen überhöht. Deshalb wird in Zeiten der Alternativlosigkeit der Geschichtsunterricht abgeschafft, Religion durch Ethik ersetzt und zeitgeistige Belletristik als Literatur behandelt. Die Absicht dahinter ist heute dieselbe wie vor 80 Jahren. Sie richtet sich auf die Unterbindung des metaphysischen Zustroms, auf Zähmung und Dressur im Sinne des Kollektivs. Aber es reicht nicht, wenn lediglich die Institutionen zur Waffe im Bürgerkrieg werden. Darüber hinaus braucht es ein Heer von Unterstützern, ohne die keine totalitäre Herrschaft auskommt. Sie sind die namenlosen Künder der Botschaft der neuen Zeit und sorgen gleichzeitig dort für ideologische Hygiene, wohin der Arm des Leviathans trotz aller Vereinnahmung nicht hinreicht. Das Politische wird durch sie privat und das Private politisch. Nach Jüngers Einschätzung sind diese freiwilligen Unterstützer meist ethisch und geistig nicht sehr entwickelt, obwohl es an überzeugenden Gemeinplätzen nicht fehlt. Gleichzeitig aber sind sie wach, intelligent, tätig, misstrauisch, geborene Erniedriger höherer Typen und Ideen, bedacht auf ihren Vorteil, leicht lenkbar durch die Schlagworte der Propaganda, erfüllt von menschenfreundlichen Theorien, doch ebenso geneigt zu furchtbaren, weder durch Recht oder Völkerrecht begrenzten Gewalt zu greifen, wo der Nächste und Nachbar nicht in ihr System passen. Mit den ehrenamtlichen Inquisitoren drängt die Ausspähung in jeden Block, in jedes Wohnhaus vor. Da sind sie Staatsanwalt und Richter in einem. Ihre bloße Feststellung überführte früher den Klassen- bzw. Volks- und heute den Menschenfeind. Es genügt bereits der Hinweis auf gültige Rechtsordnungen, um sich der Menschenfeindschaft schuldig zu machen. Verteidigung unnötig, ja gefährlich, sie wäre nur Bestätigung von Anklage und Urteil. Einziger Ausweg, Widerruf mit anschließender öffentlicher Selbstbeschmutzung, dann ist die Rückkehr zur Termitenexistenz möglich, freilich nur auf Bewährung. In der öffentlichen Selbstbezichtigung liegt, ebenfalls der Tradition entsprechend, der Triumph des leviathanischen Gewölks. Nichts sieht es lieber, als wenn das Individuum als ein eigener Polizist auftritt und an seiner eigenen Vernichtung mitwirkt. Was über die niedere persönliche Befriedigung hinaus noch den Vorteil hat, dass die Demütigung des einen gleichzeitig die Mahnung des anderen ist. Das ist ebenfalls nicht neu. Erfahrungsgemäß eignet sich das Damoklesschwert bestens zur Disziplinierung von Gefolgschaften. Niemand kann und darf sich sicher sein. In der Berliner Republik betrifft die Vernichtung vorerst nur die wirtschaftliche und soziale Existenz. Die Schinderhütten liegen hinter dem Horizont. Folgt man Jünger, wird es dabei aber nicht bleiben. Die Welt ist nun mal so beschaffen, dass immer wieder das Vorurteil, die Leidenschaften Blut fordern werden. Man wird hinausgeführt, weil man die Götter verachtete. Dann, weil man ein Dogma nicht anerkannte. Dann wieder, weil man gegen eine Theorie verstieß. Es bleibt zu hoffen, dass es soweit nicht kommen wird. Die spürbare Eskalation in der politischen Auseinandersetzung der letzten Jahre geben allerdings Grund zur Besorgnis. Die Stigmatisierung, Denunziation und Markierung Andersdenkender zeigt inzwischen Wirkung. Die Verrohung greift um sich auf allen Seiten des politischen Spektrums. Und das betrifft nicht mehr nur die Rhetorik. Gewalt ist längst wieder Teil des politischen Alltags geworden. Ein Gutteil Verantwortung daran tragen die Repräsentanten des herrschenden Nihilismus. Sie sind tief mit der gewaltbereiten Antifa, den bezeichnenderweise schwarz uniformierten Tugendwächtern des Nichts, verflochten. Als solchen obliegt diesen die Aufrechterhaltung der bunten Friedhofsruhe. In jüngster Zeit wird es allerdings immer schwieriger, dieser Aufgabe nachzukommen. Die nihilistische Agenda des leviathanischen Gewölks verliert an Akzeptanz. Umso mehr und schneller je weiter der Sog des Krieges das Ausmaß der Zerstörung offenlegt. Die staatlich betriebene Dekonstruktion von Ehe und Familie, die Fraktionierung der Gesellschaft und die systematische Zersetzung von deren identitären Fundament könnte man noch als Preis für die neue Zeit entschuldigen. Doch inzwischen geht es um die nackte Existenz des Einzelnen und des Kollektivs. Die Wirtschaft befindet sich im freien Fall. Die Sozialsysteme stehen vor dem Kollaps. Und was das gesellschaftliche Zusammenleben anbetrifft, ist Enzensbergers molekularer Bürgerkrieg dabei, Realität zu werden. Oder wie es die SPD-Politikerin Aydan Özyurgus 2015 als damalige Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration formulierte. Das Zusammenleben muss täglich neu ausgehandelt werden. Die Reaktion des leviathanischen Gewölks auf die inneren Widerstände und seine schwindende Legitimität entspricht genau dem, was Jünger im Waldgang feststellt. Es hört nicht auf zu wachsen, sondern schließt systematisch alle verbliebenen Freiräume, in denen der Einzelne noch atmen oder sich entziehen konnte. Der Leviathan duldet keine Lücken mehr, weder praktisch noch gedanklich. Exemplarisch dafür stehen die staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen die Publizisten Rainer Zittelmann, Jan Fleischhauer oder Norbert Bolz. Die Verfahren wurden zwar allesamt eingestellt, zeigen aber trotzdem, das leviathanische Gewölk nimmt inzwischen die bisher geduldete liberal-konservative Opposition ins Visier. Wie aber soll und kann man sich dem Nihilismus und dessen Machenschaften entziehen bzw. widersetzen? Zumal als Einzelner. Die Antworten auf diese Fragen liegen im Wald. Jüngers Waldgänger ist die radikale Antithese zur Menschmaschine. Bei ihm steht das So-Sein gegen das Dasein, das unveräußerliche Selbst gegen den bloßen Schein. Er beantwortet Totalvereinnahmung mit Totalverweigerung, Kollektivismus mit Vereinzelung, moralischen Automatismus mit geistigem Partisanentum und die fluide Persönlichkeit der bunten Kreatur mit einer höchst individuellen Identität. Diese ist in genau dem fest verwurzelt, was das leviathanische Gewölk aufzulösen trachtet, dem überzeitlichen, ewigen. Beim Waldgang geht es nach Jünger nicht mehr um Zahlenverhältnisse, sondern um Seinsverdichtungen, und somit treten wir in eine andere Ordnung ein. Zunächst ist festzustellen, dass der Wald als Heimat desjenigen, der ein ursprüngliches Verhältnis zur Freiheit besitzt, keinen festen Platz kennt. Der Wald kann überall sein. Auf dem platten Land, in der Großstadt, auf einem Schiff, auf einem Boot, in einer Reihenhaussiedlung oder am Arbeitsplatz. Es liegt ganz im Ermessen desjenigen, der sich dorthin zurückziehen will. Allerdings bedarf es zum erfolgreichen Waldgang zweier spezifischer Eigenschaften. Die eine besteht darin, sich durch keine Übermacht das Gesetz vorschreiben zu lassen, weder propagandistisch noch durch Gewalt. Die andere in dem unbedingten Willen, sich unter Ausnutzung der Möglichkeiten von Gegenwart und Vergangenheit gegen die leviathanische Totalvereinnahmung zu verteidigen. Selbst wenn sich der Einzelne auf einem aussichtslosen Posten befindet und seine Existenz bedroht ist. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Waldgang gewagt werden. Was aber ist darunter zu verstehen, unter dem Waldgang? Laut Jünger betrachten wir hierin die Freiheit des Einzelnen in dieser Welt. Gemeint ist damit die bewusste Übereinstimmung mit der Existenz und die als Schicksal empfundene Lust, sie zu verwirklichen. Frei ist also der, der nach seinen persönlichen Vorstellungen lebt. Das klingt zunächst banaler, als es tatsächlich gemeint ist. Als freier Einzelner sucht der Waldgänger seinen individuellen Platz in überzeitlichen Zusammenhängen, um daraus sein Verhältnis zu den Erscheinungen und Gegebenheiten der aktuellen Zeit zu bestimmen. Dafür wechselt er aus einer statistisch fassbaren Ordnung in eine unsichtbare hinüber, wo er sich dem leviathanischen Zugriff zu entziehen vermag. Um das zu erreichen, tritt er zum einen aus dem Rahmen der alten Mehrheitsvorstellungen heraus und beginnt zum anderen mit dem Abstieg in der Geschichte. Der Waldgänger befragt dabei Märchen, Mythen und Sagen, heilige Bücher, zeitenüberdauernde Kunstwerke und eben solche Musiken. Auf der Suche nach dem Göttlichen, nach dem, was den Einzelnen von der simplen Zoologie abhebt, begibt er sich immer weiter in Richtung Ursprung. Ohne die Konfrontation mit der Ewigkeit ist kein Wissen vom Überzeitlichen möglich. Darin liegt jene individuelle Identität in ewigen Zusammenhängen, die dem Einzelnen Freiheit bedeutet. Sein Weg führt ihn über die Menschheitsgeschichte hinaus, ins Unkonkrete, Ungebahnte und Unsagbare, bis heran an den Tod und durch ihn hindurch. Daran ist zu ersehen, der Gang in den Wald ist weder ein liberaler noch ein romantischer Akt, sondern ein existenzieller. Er ist ein Akt permanenter, individueller Selbsterkenntnis und damit Befreiung. Als solcher ist er kein Lustwandel, kein Idyll. Stattdessen ist er ein Gang voller dämonischer Überraschungen und bedrohlicher Gefahren. Nach Jünger ist der Waldgang in erster Linie Todesgang. Er führt hart an den Tod heran, ja, wenn es sein muss, durch ihn hindurch. Spätestens dann, wenn er seine Todesangst überwunden hat, können die Machenschaften der Mächtigen dem Waldgänger nichts mehr anhaben. Er steht darüber. Die Todesschlange wird zum Stab, zum Zepter des Wissenden, der sie ergreift. Dass der Gang in den Wald eigentlich nur Spielraum kleiner Eliten ist, die sowohl wissen, was die Zeit verlangt, als auch noch etwas mehr, sollte indes nicht davon abhalten, ihn anzugehen. Denn er fängt, Jünger zufolge, schon früher an. Wenn alle Institutionen zweifelhaft oder sogar anrüchig werden, dann geht die sittliche Verantwortung auf den Einzelnen über oder, besser gesagt, auf den noch ungebrochenen Einzelnen. Dazu imstande ist grundsätzlich jeder freie Mensch, so wie ihn Gott erschaffen hat. Dieser Mensch ist keine Ausnahme, stellt keine Elite dar. Er verbirgt sich vielmehr in jedem. Und zeigt sich unter anderem darin, dass die alten Instinkte, die den Unterschied zwischen tatsächlichem Zustand und propagandistischer Behauptung noch kennen, nicht verloren sind. Dass selbst in der Berliner Republik noch derartige Witterungen existieren, darauf deutet beispielsweise der Boom der Selbstverteidigungskurse hin. Man weiß, was bevorsteht, ganz gleich, ob das Gewölk derartige Empfindungen denunziert. Hier liegt eine erste Voraussetzung, um in den Wald aufzubrechen. Dabei ist derjenige, der es wagt, bemüht, der neuen Konzeption der Macht eine Konzeption der Freiheit entgegenzustellen. Diese darf, Jünger zufolge, aber nichts zu schaffen haben mit den verblassten Begriffen, die sich heute an dieses Wort knüpfen. Ausgangspunkt ist vielmehr die Erkenntnis, dass die Freiheit ihr Verhältnis zum Notwendigen immer aufs Neue klären muss. Denn erst wenn sie zu ihm in Relation tritt, stellt sich die neue Verfassung dar. Die Freiheit ist unsterblich, wenngleich sich immer in die Zeitgewände einkleidend. Dazu kommt, dass sie stets von Neuem erworben werden muss. Ererbte Freiheit muss behauptet werden in den Formen, wie sie die Begegnung mit dem historischen Notwendigen prägt. Übertragen auf das Leben in der Grauzone zwischen Krieg und Frieden, in der die Formen gerade umgeschmiedet werden, bedeutet dies: Der Waldgänger muss bereit sein, mit Leib und Leben für das Seine einzustehen. Was damit gemeint ist, beschreibt Jünger im Waldgang anhand der berühmten Axtszene. Darin heißt es: Lange Zeiten der Ruhe begünstigen gewisse optische Täuschungen. Zu ihnen gehört die Annahme, dass sich die Unverletzbarkeit der Wohnung auf die Verfassung gründe, durch sie gesichert sei. In Wirklichkeit gründet sie sich auf den Familienvater, der, von seinen Söhnen begleitet, mit der Axt in der Tür erscheint. Es gilt das alte Wort: Der Mann steht für den Eid, nicht aber der Eid für den Mann. Das ist keine Rebellion gegen die Ordnung, sondern ihre letzte Verteidigungslinie. Die physische Verteidigung dessen, was dem Waldgänger heilig ist, das Heim, die Familie, die Gräber der Ahnen, stellt eine Handlungsoption dar, die er nur im Krieg an den Tag legt. Und dann auch nur, wenn seine Orte der Kontinuität tatsächlich von Zerstörung bedroht sind. Ansonsten bleibt er bei seiner Totalverweigerung und der Existenz als Partisan der Innerlichkeit. Als solcher rüstet sich der Waldgänger mit Souveränität und Heimlichkeit, um dem Leviathan durch kleine Akte der Sabotage und Unruhe zu lähmen. Nicht in der Herde, sondern als elitärer Einzelner, der Substanz verdichtet und die Furcht dialogisiert. Letzteres ist ein wichtiger Schritt, um im Wald voranzukommen. Denn wird die Furcht in den Dialog zurückgewiesen, Dann kann der Mensch mitsprechen. Damit fällt auch die Einbildung, umstellt zu sein. Dann tun sich Aus- und Fluchtwege auf. Ist es vorbei mit der propagierten Alternativlosigkeit? Gibt es wieder die Möglichkeit zur freien Entscheidung und damit wieder ein Schicksal? In einer Zeit, in der sich die maschinenweltliche Totalvereinnahmung in Gestalt der künstlichen Intelligenz dem Zentrum des Menschseins nähert, wird damit der Gang in den Wald zu einem Akt der Subversion. Derjenige, der sich dazu entschließt, muss dafür noch nicht einmal aktiv werden gegen den Nihilismus. Seine bloße Existenz reicht aus. Er ist einer, der bei einer Friedenswahl mit Nein stimmt und von dem unter allen Umständen Widerstand zu erwarten sein wird und dann besonders, wenn der Gewalthaber in Schwierigkeiten gerät. So einen können die leviathanischen Eliten nicht dulden, umso weniger, je totaler die Vereinnahmung. Die besondere Gefahr, die von einem Waldgänger ausgeht, besteht zum einen in der Konsequenz, mit der sich dieser abwendet und an eine andere, höhere Ordnung begibt. Zum anderen in der Wirkung, die von seiner unbedingten Prinzipientreue ausgeht. Illoyal bis zur Rebellion kann er nicht gezwungen, geblendet oder mitgerissen werden. Das strahlt aus. Sein einzelnes Nein, aus tiefer Überzeugung geboren, wiegt selbst unausgesprochen schwerer als dutzendfache Gefälligkeitszustimmung. Auch wo sie, die Waldgänger, schweigen, wird immer, wie über unsichtbaren Klippen, Bewegung um sie sein, heißt es im Waldgang. An ihnen erweist sich, dass eine Übermacht, auch wo sie historisch verändert, nicht Recht schaffen kann, dem aber nicht genug kann, mit einer winzigen Minderheit die Erlegung des gewaltigen, doch plumpen Kolosses möglich sein. Dass es sich dabei um keine Übertreibung handelt, zeigen jene Verweigerer der Corona-Maßnahmenpolitik, die nicht auf die Straße gingen, sondern still und für sich entschieden, da mache ich nicht mit. Sie waren gewiss keine winzige, aber doch eine Minderheit, deren Verweigerungshaltung den Druck auf das leviathanische Gewölk so weit erhöhte, dass eine Impfpflicht nicht durchsetzbar war. Außerdem, und dies kommt noch hinzu, zwangen sie die Repräsentanten des Nihilismus durch ihr Nein dazu, nicht nur deren freiheitsberaubenden Machtmechanismen offen zu legen. Darüber hinaus verloren die Mächtigen derart die Beherrschung, dass jene gnadenlose Brutalität nihilistischer Herrschaft zutage trat, die man aus Geschichtsbüchern kennt. Und genau hier liegt die aktuelle Bedeutung des Waldgängers. Sein Nein ist einerseits Seismograph für totalitäre Entwicklungen, andererseits Überlebenshilfe in gefahrvollen Zeiten. Radikaler Individualismus ist seine Antwort auf den Einheitsmenschen, unabhängig von Zeit und Couleur. Nichts geht über mich, statt du bist nichts, die Menschheit alles. Die Freiheit ist die tödliche Krankheit, an dem jede, auch die gegenwärtige Totalvereinnahmung, zwangsläufig zugrunde gehen muss. Ihr Ort ist der Wald.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunk-Kolleg, hörten Sie den Essay Ernst Jünger, der Waldgang, heute, von Parvis Amogli. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast verfügbar.